Herzlich willkommen zum Nur der HSV Podcast, Folge 590, aufgenommen am Samstag, den 24. Juli 2021. Der Hamburger Sportverein hat am Abend zuvor die neue Zweitligasaison eröffnet. Am Freitagabend vor gut 20.000 Zuschauern in der Veltins Arena, denn die Königsblauen haben gesagt, da wo der HSV ist, da wollen wir auch hin. Die spielen jetzt mittlerweile auch zweite Liga und so hieß das Saisoneröffnungsspiel für die Saison 21-22 Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein. Das Ganze haben wir natürlich nach Hamburg geholt. Der HSV gewann dieses Spiel mit 3:1 und darüber und über die Saisonvorbereitung möchten wir natürlich jetzt sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Ein herzliches Moin hier, lieber Hobbs.
Ja, Moin Sascha. Schön, dich mal wieder zu sehen, denn wir streiten gerade, dich zu sehen und zu hören. 7. Mai war unsere letzte Folge.
Ja, das also, war, glaube ich, noch, das, die Saison lief noch, aber wir waren...
Gedacht, wir steigen auf.
Na, im Mai glauben wir als HSV-Fans da, glaube ich, nicht mehr dran, dass wir noch Aufstiegschancen haben, ne? Ja, aber es ist lange, lange her, mehr als 2 Monate, fast 3 sogar, kann man sagen. Aber lass uns nicht von der Vergangenheit reden, beziehungsweise doch, aber von der Vergangenheit, die dicht dran liegt. Du, ich habe mal auf die Tabelle geguckt. Wir sind Spitzenreiter.
Boah, Spitzenreiter.
Wie geil ist das denn?
Ja. Und die armen Schalke-Fans, ne? Schon wieder letzter.
Ja.
Also zur ganzen Wahrheit müssen wir jetzt vielleicht auch sagen, wir nehmen das ganze Samstagvormittag auf. Ne? Mhm. Denn wenn unsere Hörer das hören, ist ja vielleicht der erste Spieltag schon vorbei und dann ist der HSV höchstwahrscheinlich doch nicht mehr Spitzenreiter und Schalke zum Glück für die Königsblau noch nicht mehr letzter. Wir wissen es jetzt noch nicht. Aber das war ein guter Auftakt gestern, den wir da gesehen haben. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Als allererstes allerdings möchte ich mich höchstwahrscheinlich auch in deinem Namen bei euch allen bedanken, die uns jetzt in dieser Sekunde gerade hören, dass ihr uns nicht vergessen habt, dass ihr das Original immer noch in eurem Podcatcher gelassen habt. Es sind mittlerweile so viele wunderbare, großartige HSV-Podcasts dazugekommen. Man weiß ja gar nicht mehr, was man alles hören soll. Ja. Und insofern toll, wenn ihr aber weiterhin sagt, wenn Hobbs und Sascha irgendwie ans Mikrofon gehen, höre ich mir das auch nochmal an. Das ist großartig und wir werden und wollen auch in dieser Saison an eurer Seite sein. Allerdings so, wie wir es auch in den letzten Monaten immer kommuniziert haben, nicht mehr jede Woche, nicht mehr regelmäßig, sondern wann immer Sascha und ich Zeit und Lust finden für diesen Podcast. Das können mal größere Pausen sein, wie jetzt, die wir hatten. Das können mal kleinere Pausen sein. Lasst uns einfach auf eurem Podcatcher und ihr verpasst keine Folge und folgt unserem Twitter-Account nur der HSV-Pod. So.
Eieiei, das war ein schöner Werbeblock, du. Das ist ja großartig.
Ja, vielleicht nochmal ganz wichtig, einzuordnen, denn wir werden zum Schluss dieser Sendung auch nochmal sagen, wo kann man eigentlich überhaupt die zweite Liga sehen? Ich persönlich bin da so ein bisschen verwirrt. Du warst ja gestern irgendwie auf Fernsehkanälen unterwegs, die ich schon seit 20 Jahren nicht mehr besucht habe. Aber da können wir später zu kommen.
Genau.
Jetzt werfen wir vielleicht tatsächlich mal einen kurzen Blick zurück. Der HSV, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, Sascha, ist in der letzten Saison Vierter geworden.
Ja, komisch.
Was?
Ja, komisch, sorry. Ja.
Völlig ungewohnt. Ja. Mal neu. Ist mal ein ganz neues Gefühl für uns. Dann kam die Sommerpause. Wie hast du denn den HSV in der Sommerpause verfolgt?
Also erstmal muss ich gestehen, eine ganze Zeit lang kein bisschen. Hier und da schnappt man natürlich am Rande mal auf. Es gibt einen neuen Trainer oder es gibt einen neuen Spieler. Das hat mich aber tatsächlich, muss ich sagen, auch bis in die Saisonvorbereitung hinein nur so mäßig interessiert. Und da habe ich auch wirklich schon eine Zeit lang so gedacht, hat der dritte, vierte Platz in Folge irgendetwas mit mir gemacht, dass das jetzt Interesse so ein bisschen nach hinten geht. Je dichter wir an den Saisonauftakt rangekommen sind, desto mehr schwand dann auch diese Zweifel. Nee, ich bin genauso heiß und genauso froh, endlich wieder den HSV zu sehen. Das hat sogar dann so weit geführt, dass ich mir traditionellerweise die Saisonvorbereitung oder das Saisoneröffnungsspiel im Volksparkstadion angesehen habe in der vergangenen Woche. Und was ich da gesehen habe, hat mir phasenweise auch sehr gut gefallen. Ne? Aber so weit sind wir
noch. Du warst eine der 44 Personen, die da irgendwie rein durften.
Ja. Ja, genau. Naja. Ja, das war gut. An dieser Stelle auch nochmal Dank an den lieben Lasse, den gestörte Bäcker, wie er sich auf Twitter nennt, weil der hat die Karten besorgt. Und dann durften wir in praller Sonne auf der, was ist es denn, auf der Osttribüne sitzen und bei gefühlten 50 Grad durften wir dem HSV und beim Siegen zusehen. Ja, der HSV, neuer Trainer, neue Spieler, vielleicht die Einschätzung auch von dir. Sind es gute oder sind es richtige Einkäufe gewesen? Was hältst du von unseren neuen?
Ja, dazu möchte ich gleich antworten.
Ah, okay.
Zuvor möchte ich sagen, ich glaube, du schätzt dich selber nicht so 100% korrekt ein, weil, und das finde ich halt ganz spannend, an uns beiden. Und deswegen, und ich glaube, dass das auch eine kleine Besonderheit unseres Podcasts ist für einige Hörerinnen und Hörer. Es gibt Menschen, die werden sich darüber echauffieren und finden das total bescheuert, aber ich bin mir auch sicher, wir werden Menschen haben, die sagen, da fühle ich mit den beiden mit. Denn der HSV ist heute für uns beide schon anders als noch vor ein paar Jahren. Ja, das wäre dir vor ein paar Jahren niemals passiert, dass du die Sommervorbereitung irgendwie so ein bisschen luschig nebenbei hast laufen lassen. Ey, wir beide, als wir uns kennengelernt haben, jeden Tag haben wir aus den Tageszeitungen zitiert. Und ich finde schon, das hat was geändert. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen vom HSV abgerückt sind. Und das ist, so doof das auf der einen Seite klingt, vielleicht aber auch echt eine Chance für diesen Club und für diesen Verein, dass er nicht so von Erwartungshaltung und großen Emotionen erdrückt wird, sondern dass es einen gewissen Teil der Fans gibt, der sagt, ey, ich bin und bleibe für immer HSVer, aber ich ändere meine Beziehung zu diesem Verein und die kühlt ein wenig ab, ohne dass mich der HSV kalt lässt. Das finde ich ist ganz spannend, das merkt man ja auch in unserem Podcast.
Ja, das stimmt. Ja, so ist es gewesen oder so ist es sicherlich auch. Aber wie ich eben am Schluss dann ja auch sagte, ne, je dichter der Saisonstart dann rückt, ja, desto hibbeliger wird man dann doch. Und dann ist es eben so, wie du gesagt hast, das Feuer lodert immer noch. Ne? Brauchte vielleicht ja, ein bisschen.
Das war bei mir jetzt so ein bisschen anders, weil, also ich habe die Sommerpause auch den HSV ganz wenig verfolgt. Zum einen, weil ich berufsbedingt, sage ich mal, mit Corona und den ganzen wirtschaftlichen und organisatorischen Problemen, die dahinter steckt, einfach weiterhin voll betroffen bin. Das lässt mich nicht kalt. Das erfordert ganz viel Kraft, Aufmerksamkeit und ganz viel Arbeitszeit. Darüber hinaus gab es einen Todesfall im engsten Familienkreis bei mir, der mich auch emotional völlig hat abschotten lassen von vielen Dingen, wie zum Beispiel Fußball. Ja, einige meiner Twitter-Follower werden auch bemerkt haben, dass ich mich jetzt über mehrere Wochen eigentlich gar nicht gemeldet habe, weil einfach die Leichtigkeit da nicht so da war. Und das war sogar noch bis gestern Freitagmittag irgendwie, dass ich so gedacht habe, ach ja Mensch, heute Abend, meine Frau fragte mich, sag mal, heute Abend wollen wir da mit denen und denen essen gehen? Und ich so, ja, nein, natürlich nicht, heute Abend ist die Saison eröffnet. Also ich merkte schon, auch da emotional war ich schon ein bisschen weggerückt, aber in der 86. Minute habe ich laut meinen Fernseher angeschrien, weil ich echt total begeistert war, dass wir das Ding nachher noch gedreht haben. So, also so viel vielleicht zur Einordnung der Gefühlslage als HSV-Fan. Du bist mir persönlich viel zu schnell, und das geht auch gar nicht, Sascha, wenn wir uns schon so lange nicht gemeldet haben. Ja. Du bist mir viel zu schnell über die Vorstellung des neuen Trainers hinweggegangen. Ja. Darüber müssen wir sprechen. Sascha, ich habe ein Problem. Der HSV hat in den letzten Jahren immer Trainer präsentiert, die mir persönlich sympathisch waren. Ja, jetzt gehen wir mal vom Sportlichen weg, rein vom Menschlichen, ja, von der Empathie. Ein Tune fand ich toll. Ein, wie hieß unser, sag nochmal schnell.
Ja, jetzt ist schon wieder schwer, ne?
Ja, Hacking natürlich. Genau. Ja, ein Hacking fand ich super. Ich fand auch ein Wolf gut und ein Titz und wie sie alle hießen. Mir haben die alle menschlich gut gefallen. Okay, sportlich war das dann am Ende, am 34. Spieltag, nicht so die beste Wahl, aber ich konnte mich zumindest mit diesen Menschen identifizieren. Und dann präsentiert der HSV den mit Abstand unsympathischen Trainer der letzten 20 Jahre, über den ich, ob der bei Stuttgart war oder Kiel, über den ich abgelästert habe bis zum Abwinken, weil ich den völlig ätzend fand. So, den präsentiert der HSV und bitte korrigier mich, ich glaube, die geben ihm nicht nur so einen Arbeitsvertrag für ein Jahr, sondern bis 2023 und ich denke, what the fuck, was ist das denn? Dann kam die erste Pressekonferenz, die Vorstellung des Trainers, die habe ich mir dann allerdings dann doch angeguckt, weil ich emotional dann doch ein bisschen nervös wurde und habe dann so bei mir gedacht, Hobbs, pass mal auf, du immer mit deinen ganzen Vorurteilen, ne? Versuch jetzt, es wird mir schwerfallen, aber versuch jetzt bitte bei dieser Pressekonferenz neutral ranzugehen und gib diesem Mann doch mal eine Chance, ja, denn den hast du jetzt auch 1,5 Jahre nicht gesehen. Jetzt kommt er da auf diese Pressekonferenz, eine Floskel jagt die nächste, ganz, ganz furchtbar. Auf die Frage, was haben Sie eigentlich die letzten 1,5 Jahre gemacht, antwortet er mit, ja, er hat seiner Tochter irgendwie bei den Hausaufgaben geholfen, was ich persönlich natürlich wunderbar finde, großartig. Aber ich sag mal, berufstechnisch hat er jetzt nicht so viel auf die Reihe bekommen. Er hat halt nicht hospitiert oder wie das heißt, was in Corona-Zeiten sicher auch sehr eingeschränkt ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dass ich jetzt als Fan sage, ey, da kommt jetzt einer, der also richtig weiß, welchen Weg wir einschlagen müssen, das Gefühl hatte ich nicht. Und beenden tut er diese Pressekonferenz mit, also er geht jetzt erstmal 3 Wochen in Urlaub, weil er ganz schön stressig ist. Ja. Ey, ich saß vor meinem YouTube-Browser und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo ich so gedacht habe, weißt du was, da sollen sie mal ihre Saisonvorbereitung machen. Das interessiert mich nicht mehr.
Naja, also es ist ja so, du hast ja im Vorwege jetzt die ganzen Namen schon aufgezählt. Vielleicht hat sich der HSV gedacht, nach all diesen sympathischen Kerlen müssen wir hier jetzt mal anders machen. Tim Walter beerbt, das darf man auch nicht vergessen, Horst Rubisch, der ja auch nochmal für 3 Spiele da war und der für mich schlichtweg die Vereinslegende ist. Danach muss es ja zwangsläufig zu einem Downer kommen. Dass es jetzt so down ist, dass es ausgerechnet Tim Walter wird, ist natürlich auch nochmal eine Geschichte für sich. Ich bin aber so einer. Ich fand das gar nicht so schlimm, weil erstens bin ich sehr vergesslich für mein Alter. Und zweitens interessieren mich natürlich die Trainer anderer Vereine gar nicht so sehr wie viele, viele andere Fußballfans. Ich konnte Tim Walter gar nicht so sehr einschätzen wie du, wie viele andere, deren Tweets ich im Laufe der nächsten Wochen dann gelesen hatte, die sich wirklich auf ihn eingeschossen hatten. Und dann habe ich gesagt, komm, ja, lass ihn erstmal machen. Die PK, die er dann gegeben hat, hast du vollkommen recht, eine Floskel nach der nächsten und da konnte man tatsächlich die Hände über dem Kopf nur zusammenschlagen. Auf der anderen Seite hat er vielleicht ja auch gezeigt, es ist mir völlig Latte, was ihr von mir denkt. Ich sage hier jetzt meine Pflichtsätze und ich mache mein Ding. Ist vielleicht auch wichtig, dass er so seine Linie durchzieht, statt sich eine diktieren zu lassen.
Also, weißt du, was ich befürchte? Na. Jetzt hatten wir da in den letzten Jahren, und gut, dass du Rubisch nochmal erwähnt hast, weil das natürlich von allen Trainern, die wir hatten, natürlich mit Abstand der geilste. Jetzt hatten wir so viele sympathische, tolle Trainer und wir haben sportlich gesehen, ne, Fußball ist ja ein Ergebnissport, haben wir am Ende nichts gerissen. Ich würde mich nicht wundern, wenn der HSV mit Tim Walter nicht nur aufsteigt, sondern in der ersten Erstligasaison gleich noch europäische Plätze bekommt. Nur damit man sagen kann, hier, guck mal, der Hobbs hat überhaupt keine Ahnung, nur weil jemand so ein bisschen merkwürdig daherkommt. Ja. Nein, also ich bin echt gespannt. Also es kann natürlich gut sein, dass wir sagen, okay, der am unsympathischen ist, der wird höchstwahrscheinlich dann hier den HSV wieder in ein neues Zeitalter führen.
Möglicherweise. Und ich habe ja gestern dann ihn auch gesehen mit Aktionen im Spiel, die mir gut gefallen haben. Stichwort Wechsel. Können wir zum Beispiel, oder wahrscheinlich gleich noch besprechen. Ja. Und auch nach dem Spiel wurde er interviewt von den Sat1-Menschen.
Und auch von den Sky-Menschen. Wollte ich nur.
ja, genau. Auch da hat er mir gut gefallen, weil er da sehr aufgeräumt, trotz des Sieges, trotz der Euphorie des Sieges am ersten Spieltag wirkte, da auch gleich in die Analyse ging. Und trotzdem, nach Spielende in diesem Spielerkreis, der er so gern gemacht hat, da war Mensch und da war ein sehr fröhlicher Mensch. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also,
da war er Mensch.
Ja, naja, ist ja nicht nur Trainer, ist ja auch Mensch, ne?
Da war er Mensch.
Ja, da hat er, ich finde, da hat er keine wirkliche Ansprache als Trainer dann gezeigt.
Hast du, sondern, hast du das gehört? Oder
doch, hat er ja erklärt.
Sein Mikrofon an seinem
Sweatshirt. Nee, er hat ihn erklärt, was er gesagt hat.
Das hat er auch gekauft im HSV-Store schon. Das neue HSV-Sweatshirt ist sehr cool.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Nee, aber da hat mir gut gefallen und das hat er dann ja auch erklärt, den Sat.1-Mitarbeitern, was er da gesagt hat und warum die Spieler applaudiert haben und sich so gefreut haben. Und dieses juvenile Grinsen, das er da drin hat, hat mir sehr gut gefallen.
Naja. Ja, das ist ja toll. Das ist ja gleich irgendwie, nachdem er mal endlich mal drei gerade Sätze sagt, gleich dann zum Fernsehsender geht und denen erzählt die intimsten Geschichten des HSV, was er im Kreis erzählt. Na, das ist ja mal wieder toll. Aber gut,
wollen wir uns mein lieber HSV-Arena. Ach nee, Hobbs heißt
es. Einschießen. Ja. Als der Hamburger Sportverein dann gestern in der Veltins Arena auflief, da haben wir dann ja die Aufstellung gesehen und da waren da ja auch ein paar neue Namen dabei, Glatzel, Reis und so weiter. Die haben mir natürlich ein wenig etwas gesagt, weil das hat man natürlich ein Stück weit verfolgt, aber, und das ist auch eine neue Qualität, man könnte es auch sagen, es ist eine negative Qualität. Es war für mich gestern das allererste Mal seit vielen Jahren, dass ich ein HSV-Spiel gesehen habe und dann siehst du so ein paar HSV-Spieler und ich wusste nicht, wer das war. Ist das jetzt Glatzel? Ist das Reis? Die sehen so ähnlich aus. Also man kennt noch nicht die Optik, die Bewegung, die Zahlen, die Rückennummern. Das war bisher bei den anderen Saisoneröffnungen für mich persönlich anders, weil ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Aber in diesem Fall habe ich mich da echt erkannt, auch als zum Beispiel hier Glatzel den Ball da auf den Elfmeterpunkt legte. Ich wusste nicht, dass das Glatzel war, weil wer ist denn das da? Also das ist wohl einer von den Neuen irgendwie. Also da merkte ich habe mich da nicht wirklich so mit beschäftigt.
Merke ich jetzt auch gerade. Aber also jetzt, dass du jetzt den, ich sag mal, 1,40 großen Reis und den 1,93 großen Glatzel verwechselst, das ist natürlich ein Hammer. Da würde ich dir empfehlen.
Das wird man besser im Fernseher kaufen
vielleicht. Ne, das ist natürlich, da empfehle ich dir die Lektüre des Kicker-Sonderheftes doch nochmal genauer zu studieren. Aber hast schon recht, ne? Wenn man sich im Vorwege jetzt nicht intensiv jedes Trainingsspiel angeguckt hat, dann ist es so halt, wie es ist. Reis kannte ich jetzt, bevor er zum HSV kam, auch nicht wirklich. Ich wusste, ja, Osnabrück, Leihspieler von Barcelona, mehr wusste ich aber nicht über Reis. Bis zur vergangenen Woche, als ich dann eben dieses Testspiel gegen Basel gesehen habe. Und insofern war auch das für mich auch sehr wichtig, die alle schon mal gesehen zu haben. Und dann konnte ich sie auch gestern besser einordnen. Da gebe ich dir natürlich auch recht. Ne? Ja. Worüber sprachen wir? Spiel, jetzt gehen wir ins Spiel rein.
Würde ich sagen, wir gehen ins Spiel rein. Vielleicht mit der letzten Personalie. Wir haben einen neuen Kapitän.
Ja. Und was für ein, auch das wieder, ne? Also Sebastian Schonlau, wenn du mir vorher, ich gehe über den Gänsemarkt und du stellst mir da 20 Leute hin, wer von denen ist Sebastian Schonlau? Ich hätte es dir vorher nicht sagen können. Und jetzt bin ich erstmal sehr, sehr froh, dass wir diesen guten, flexiblen Allrounder da hinten drin haben.
Zukünftiger Nationalspieler. Sehr gut.
Ja, kommt vielleicht ein bisschen spät. Aber mal gucken. Die Saison ist lang. Mal sehen, was passieren kann. Ja. Ne? Ne? Ja. Nee, hat ein sehr gutes Spiel gestern gezeigt. War überall. Das war vielleicht auch nicht immer gut, dass er überall war, siehe Gegentor, aber das ist halt auch wieder dieses System von Walter. Walter will ja, dass jeder Spieler überall auf dem Feld stehend Aktionen bringen kann und soll. Und das ist dann Teil des Ganzen, dass daraus dann Gegentore entstehen. Das ist natürlich blöd. Dass es dann Terodde macht, ist noch blöder. Aber das war ja abzusehen, ne?
Ja, das war klar. Also ich weiß gar nicht, ich bin ja keiner, der für Geld irgendwie tippt bei Tipico, Bet and Win und wie sie alle heißen. Also ich bin auf keiner dieser Plattformen irgendwie vertreten und angemeldet. Aber wenn ich da gewesen wäre, dann hätte ich natürlich auch getippt, dass Terodde natürlich trifft gegen den HSV. Das war ja klar, dass er das schon gleich nach 7-8 Minuten macht. Und eigentlich mit seiner zweiten Chance, da hatte ich ja schon eine in dieser kurzen Zeit. Das war dann doch ein wenig überraschend. Aber dass er gegen uns trifft. Aber irgendwas ist auch mit dem Torodde passiert. Ne? Der hatte ja auch mal so eine Sondersendung bei Sky, wo er interviewt worden ist, irgendwie so private Gespräche. Und da merktest du schon, ob das jetzt Köln war oder Berlin oder wo er war, der hatte überall ganz gut gesprochen über seine ehemaligen Clubs. Und er war ja nun angestellt beim Hamburger Sportverein. Über Hamburg hat er irgendwie gar nicht gesprochen.
Ja, ja.
Also irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, die 24 Tore werden uns fehlen. Definitiv. Und ich finde, irgendwie ist auch ein cooler Typ und ein cooler Kicker. Also jetzt gegen den Menschen, Simon Torodde, würde ich jetzt gar nicht sagen wollen. Außer, dass ich sage, der wirkt dann, also was den HSV angeht, wirkte der auch in seiner HSV-Zeit immer nicht wirklich wie ein Stück der Familie irgendwie.
Ja, es ist kein Spieler, an dem man wirklich sein Herz verliert. Du freust dich wahnsinnig mit, weil er natürlich ein Knipser ohne Ende ist. Genau. Aber es ist jetzt keiner. Das stellt er aber im Grunde ja aufgrund seines Karriereverlaufes auch vorher eindeutig fest.
Ja.
Ich bin kein Wappenküsser.
Ne? Genau.
Ich bin hier angestellt. Ich mache meinen Job. Ich versuche ihn so gut wie möglich zu machen. Das klappt auch oft.
Ja.
Ich bin keiner, der sein Arbeitgeber liebt. Ne? Ne? Also es ist alles Geschäft für ihn.
Ja, genau.
Und ich sag mal, eine Stufe höher haben wir Lewandowski, der immer ähnlich gedacht hat. Ne, immer die Karriere gesehen hat, und da gehört eben das Geldverdienen auch dazu. Und ja, wenn das ehrlich kommuniziert wird, dann kann ich da auch mit leben. Insofern möchte ich nichts Negatives über Terodde sagen. Wie gesagt, hat mir eine Saison ja auch sehr viel Spaß gemacht, und insofern soll er seinen Frieden damit finden. Ne? Solange es dann gegen uns so läuft, dass er trifft, aber nicht gewinnt, ist doch alles in Ordnung.
Ja, mit leben, ja. Also Schalke gut gestartet in dieses Spiel. Ich fand die auch körperlich sehr präsent. Da hat mir dieser, der irgendwie 48 Stunden vorher verpflichtet worden ist, Drexler, sehr gut gefallen. Also wenn ich jetzt Schalke-Fan wäre, würde ich sagen, das ist so einer, der kann noch viel Spaß bringen in dieser Saison. Der HSV fand jetzt nicht so zu seinem Spiel. Und komischerweise tatsächlich nach dem 1:0 ging das Spiel irgendwie gefühlt ein paar Minuten irgendwie ins Leere, und dann übernahm der HSV meiner Meinung nach auch bis zum Schlusspfiff da die Kontrolle. Also ich finde, der HSV hat am Ende der ersten Halbzeit und mehr oder weniger die komplette zweite Halbzeit wie eine Heimmannschaft gespielt. Also wie oft ich das Gefühl hatte, da ist nur noch Ferro irgendwie in unserer Hälfte und alle anderen sind auf der Schalke-Hälfte. Das war ja unglaublich zu sehen, was nicht bedeutet, dass Schalke chancenlos war, denn das war ja das alte HSV-Problem, dass wir gerade in der ersten Halbzeit uns eigentlich gar keine Torchance erspielt haben, relativ ungefährlich dann am 16er waren. Und Schalke hatte schon auch in der zweiten Halbzeit schon die ein oder andere sensationell gute Chance.
Ja.
Also ich will damit, deswegen wollte ich nur sagen, der HSV hat jetzt Schalke nicht an die Wand gespielt, um Gottes Willen, aber ich finde, der HSV war über 90 Minuten die klar spielbestimmende, deutlich spielreifere, bessere Mannschaft.
Auf jeden Fall kann ich dir nur beipflichten, auch was du gesagt hast, wie der HSV in das Spiel gekommen ist. Also ich fand, die erste Viertelstunde bis 20 Minuten war im Grunde nicht wirklich da. Hatte Schwierigkeiten, ich sag's jetzt nochmal, mit diesem Walter-System klarzukommen. So erst ab 20 Minuten ging das so langsam los, dass man sagen konnte, ja, jetzt wissen sie so, wie sie laufen wollten, aber da stand es auch schon 0-1 und knapp 20.000 Fans haben sie niedergebrüllt ohne Ende, das haben wir auch noch nicht erwähnt, ne, wieder mal, also es ist nicht volle Hütte, aber 20.000 Kehlen, die gegen die schreien.
Das die volle Hütte.
Ist nach der ganzen Zeit schon eine ordentliche Hausnummer, genau. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das Spiel begann ab der 20. Minute so richtig für uns Fans, und da hat HSV dann aber auch richtig gut gemacht. Und am Ende hatte er einen Ballbesitz von 73%.
Und das ist wenig, ja, die Statistik.
73%. Also ich bin ja, ich will nicht zu viele Statistiken aufrufen, aber wenn du auf Schalke vor 20.000 gegnerischen Fans 73% Ballbesitz hast und im Grunde erst ab der 20. Minute angefangen hast zu zählen, dann ist das schon eine gewisse Dominanz, die der HSV ausgestrahlt hat. Auch wenn natürlich Schalke, wie du sagst, zu vielen Chancen noch gekommen ist, gerade in der Schlussphase der zweiten Halbzeit. Da muss man ja echt nochmal Angst haben. Aber das war schon ein Brett, ne? Um es mal mit Gistol zu sagen.
Das ist eine beeindruckende Zahl, die kannte ich nicht. Ja, unglaublich. Wir haben 11 Meter bekommen. Vielleicht müssen wir, bevor wir zu dem Elfmeter kommen, ganz kurz über den Schiedsrichter sprechen, der fiel mir in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so auf. In der ersten Halbzeit fiel der mir als wahnsinnig schwach auf. Und ich habe das an zwei Szenen festgemacht. Zum einen hat ein HSV-Spieler die erste gelbe Karte bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Nach vehementen Reden von Schalker Spielern. Ich glaube, es war ein taktisches Foul. Und er hat einfach erstmal nur Foul gepfiffen. Und du merktest, eigentlich wollte der auch nicht mehr. Und dann kamen da die ganzen Schalker auf ihn zu. Und dann ist er auf einmal hinter unserem noch hinterhergerannt und hat ihm eine gelbe Karte gegeben.
Ja, das war also, Jonas Meffert.
Also das war so eine Szene, wo ich dann so oft ja denke, wenn ich vor dem Fernseher sitze, mein Gott, warum rennen die mal alle auf dem Schiri? Die ändert seine Meinung nicht mehr. Und das war so eine der wenigen Szenen, wo ich gedacht habe, ups, doch, diesmal hat es aber echt was gebracht, weil wenn da keiner zum Schiri gelaufen wäre, hätte der auch die gelbe Karte nicht gegeben. Das fand ich ein bisschen ein schwaches Signal. Und der Elfmeter, ja, da war ein Kontakt und natürlich war das jetzt keine Fehlentscheidung, aber der stand so dicht daneben und Ken Zombie hat aus diesem Kontakt so viel gemacht, dass ein guter Schiedsrichter eigentlich da hätte weiterspielen lassen können. Das ist so ein Kann-Elfmeter noch einmal. Ich sage ja nicht, dass Ken Zombie völlig geschauspielert hat. Natürlich wurde er da am Bein getroffen und natürlich kann man den geben. Aber jetzt stellt euch mal vor, das wäre genau andersrum gewesen im anderen Strafraum. Dann hätten wir auch gekotzt, dass man sagt, für so einen kleinen Kontakt gibt's gleich einen Elfer. Also das fand ich jetzt auch von ihm relativ schwach.
Ja, beim Elfer oder bei der Szene, die zum Elfer geführt hat, habe ich auch gedacht, okay, das wird der VAR überprüfen und zurücknehmen. Das war so mein erster Impuls. Ich glaube,
dass er es nicht zurückgenommen hätte, weil es war ja ein Kontakt da. Und deswegen ist Ken Zombie auch gefallen. Aber ja, mein alter Spruch, ne, also das sah aus wie Battlefield oder wie Call of Duty, wie der dann sich da hingeschmissen hat. Das fand ich jetzt, ich will nicht sagen unsportlich, ich würde mal sagen, er hat einfach deutlich mehr daraus gemacht und hatte ja auch Erfolg. Ne? Also das meinte ich eben in der Einordnung des Schiedsrichters. Der hat sich schon von den Reaktionen der Spieler meiner Meinung nach zu sehr beeinflussen lassen. Zur ganzen Wahrheit gehört dazu, mir ist das in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufgefallen. Mag ja auch sein, dass der mit seinen Kollegen da in der Kabine auch drüber gesprochen hat. Und so, ne? Das mag alles sein, aber das fand ich ein bisschen schwach.
Ja.
So. Aber gut, als HSVer, du liegst 0-1 hinten, du bist mittlerweile auf Augenhöhe mit Schalke. Christen Elver will ich mich ja als HSV-Firma als drüber beschweren, ist ja klar.
Natürlich nicht. Aber wie gesagt, die Szene, die zu Gelb führte, ich glaube, dass Meffert da am Trikot gezupft hatte. Ich glaube, für sowas gibt es meines Erachtens automatisch Gelb. Ich bin jetzt kein Colinas Erbe, aber.
Noch einmal, wir sind ja nicht Colinas Erben. Ich sage nicht, dass er in beiden Szenen falsch gelegen hat, aber er hat sich halt beeinflussen lassen von den Spielern, weil er ist. Bei diesem Freistoß, er hat gepfiffen und ist da eigentlich stehen geblieben.
Ja.
Das bedeutet ja eigentlich, okay, ne, so, jetzt gibt's hier einen Freistoß. Und dann sind ja die Schalke-Fans auf ihn zu und auf einmal hat er sich in Bewegung gesetzt, ist dem Meffert hinterhergelaufen, hat eine gelbe Karte gegeben. Das finde ich halt, das war von der Symbolik her schwierig, fand ich.
Ja.
Und genau das Gleiche noch einmal, weil mir tut's gerade leid, weil einige HSV-Fans höchstwahrscheinlich schon wieder fluchen, weil ich gesagt habe, sah aus wie Call of Duty. Das war natürlich jetzt von mir vielleicht übertrieben eben. Aber Ken Zombie hat schon, sage ich mal, mehr draus gemacht, als da drin war.
Er wollte wie Jaromir früher dem Schiedsrichter optisch nochmal unterstreichen.
Genau. Es war ja auch kein Schinden eines Elfmeters. Aber wenn du halt einen Schiedsrichter hast, der sich so beeinflussen lässt von äußeren Dingen, dann machst du das so natürlich. Und das fand ich halt schwierig. Aber gut, jetzt reden wir eigentlich schon zu lange über den Schiedsrichter, aber das wollte ich nur mal schnell fürs Protokoll loswerden. Ja, und dann, ich habe dann im Live-Bild habe ich gedacht, der Elfmeter war schwach geschossen. Dann gab es nachher irgendwann nochmal eine Wiederholung. Da habe ich gedacht, okay, das ist wieder, ich bin jetzt kein Fußballprofi, aber halb hoch und auch nicht direkt am Pfosten. Ja, das ist dann nicht gut geschossen, aber der hatte doch schon einigen Druck. Also der Keeper hatte natürlich auch Glück, dass er da in die richtige Ecke springt und dann hat er ihn natürlich.
Ja, ich finde, aus meiner Sicht war es nicht mal eine richtige Ecke, für die sich der Keeper entscheiden musste. Also aus meiner Sicht war das so maximal einen guten Meter von der Tormitte entfernt. Das ist mir zu wenig. Also das darf gerne in irgendeine Richtung darf er sich entscheiden, ob er Richtung rechten Pfosten oder Richtung linken Pfosten schießt. Nee, also das war aus meiner Sicht ein sehr, sehr schwach geschossener Elfer, weil er eben so nicht lustlos, aber wirklich ungezielt irgendwo hingepiekt hat, in der Hoffnung, er ist schnell genug, dass er reingeht. Und ja, dieser Keeper, wo ich nicht mal den Vornamen kenne, den Langer, der ja als Ersatz für den an Corona erkrankten Fährmann da einspringen musste, hat das wirklich, nicht nur diese Szene, allgemein finde ich, hat der gar nicht schlecht gehalten. Schalke will ja wieder HSV irgendwie noch an ein Tor wiederholen, offenbar. Ne? Weiß gar nicht, ob es das muss. Ja.
Zwei Gedanken habe ich noch zu dem Elfmeter. Zum einen, mach eine andere Reihenfolge. Ja. Also gestern muss ich zugeben, und ich passe jetzt auf, oder ich hoffe, dass mir jetzt die richtigen Worte gelingen, also Twitter hat mich schon genervt gestern. Ich folge vielleicht den falschen Jungs auf Twitter, aber was für eine Häme und für eine Negativität nach den ersten Minuten, wo Schalke besser im Spiel war, man schon bei Twitter lesen konnte, und spätestens nach diesem verschossenen Elfmeter war eigentlich schon bei einigen die Saison gelaufen. Mhm. Das war schon mal wieder typisch HSV. Und wenn euch einer fragt, warum die Saison nichts geworden ist, denkt ans erste Spiel, denkt an den verschossenen Elfmeter. Also da habe ich auch so gedacht, Mensch, hups, vielleicht hat das auch natürlich was mit meiner privaten Situation zu tun, von der ich vorhin erzählt habe, wo ich so gemerkt habe, das tut mir eigentlich ehrlich gesagt nicht so wirklich gut, diese Mega-Emotionalität. Ja. Und was mir halt gefallen hat, war die Reaktion des HSV. Weil ich hatte auch natürlich für mich und ohne, dass ich das getwittert habe, natürlich hatte ich auch die Angst, dass nach so einem verschossenen Elfmeter dann irgendwie die Köpfe nach unten gehen. Mhm. Aber das Tolle war ja, der HSV hat irgendwie immer weitergespielt.
Ja, finde ich auch. Also hatte das Heft in der Hand, da waren wir uns vorhin ja auch schon einig. Und insofern, klar, nach so einem verschossenen Elfer, nach so einem schwach geschossenen und verschossenen Elfer, ist es eben ganz wichtig, wie du reagierst. Ne? Ob du den Kopf senkst und sagst, okay, hier wollen wir versuchen, mit möglichst wenig Schaden aus der Sache rauszukommen, oder ob du sagst, das ist eine Szene von ganz, ganz vielen in diesem Spiel. Wir machen hier unser Stiefel genauso weiter und das wird zum Erfolg führen. Und das hat geklappt. Das haben sie gemacht und insofern ist ihnen die Reaktion da hoch anzurechnen. Und Glatzel, für mich war das ein sehr guter Auftritt. Also keine Eins mit Sternchen, aber du hast gesehen, also der Spielertyp Glatzel gefällt mir. Also der will treffen. Das ist schon mal schön für einen Stürmer. Der nimmt den.
Wow,
das ich bin der neue Schütze, sagt er sich. Ich weiß jetzt nicht, ob er auserkoren wurde, aber gebt mir das Ding, ich hau ihn rein. Okay, hat nicht geklappt, aber dass er dann eben da auch nicht aufsteckt und weitermacht und dann letztlich auch den sehr wichtigen Ausgleichstreffer erzielt, wo er einfach da ist, wo er hingehört nach so einem Freistoß, das fand ich sehr, sehr gut. Und außerdem ist er so ein Spieler, der schlecht vom Ball zu trennen ist, der trotz seiner Länge sehr beweglich ist, nach meiner Ansicht. Und gefällt mir bisher gut. Die Saison ist lang, aber das war ein Auftritt von Glatzel, der mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Wir kommen zur zweiten Halbzeit und die Frage, woran macht man einen guten Trainer fest? Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Gedanken. Natürlich, ein guter Trainer macht jeden Spieler auch ein Stück weit besser. Ein guter Trainer hat eine gute taktische Vorgabe, die er gut erklären kann, sodass Spieler sicher sind. Es gibt verschiedene Punkte, finde ich, woran man erkennen kann, ist ein Trainer gut oder schlecht. Eines dieser Punkte finde ich persönlich, zieht er die richtigen Lehren aus der ersten Halbzeit und stellt die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit für dieses Spiel besser ein. Und dieser Punkt, muss ich sagen, den kann Tim Walter jetzt mal für dieses erste Spiel, da kann er mal einen grünen Haken dran setzen.
Ja.
Er hat ganz viele Entscheidungen richtig getroffen. Der HSV hat dominant gespielt. Er hat die richtigen Spieler eingewechselt. Kommen wir sicher ja auch gleich nochmal zu. Mhm. Und das Ganze wurde belohnt relativ früh am Anfang. War es auch die siebte Minute der zweiten Halbzeit? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Freistoß von Tim Leibold, endlich gut geschossen. Vielleicht hier auch nochmal, habe ich mir gar nicht notiert, aber ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über die Standards des HSV, weil das sagst du, glaube ich, so oft, ne? Standards kann man ja üben. Und wie bekloppt wir diese Ecken geschossen haben, also wirklich ideenlos. Ah ja, da, okay. Ja,
kleiner Einschub. Also,
okay, ich merke schon, dann willst du gleich was zu sagen.
Ja.
Also, das war, ich fand, die Standards waren bis zu dieser 55. oder wie auch immer Minute schlecht. Und dann ausgerechnet kommt der alte Hase, Tim Leibold, macht mal einen richtig geilen Freistoß und dein Glatzel, von dem du ja, glaube ich, schon das Trikot gekauft hast, der stochert den dann in bester Stürmermanier einfach ins Tor. Wunderbar.
Ja, das stimmt. Also zu den Standardsituationen möchte ich sagen, ich habe es ja schon erzählt, ich war gegen Basel im Stadion und da ist mir aufgefallen, dass es hieß ja im Vorwege, dass Walter immer diese kurzen Ecken spielen lässt, kaum den Ball in den 16er schießen lässt, weil er sagt ja, wenn wir kurze Ecken spielen, dann bleiben wir weiter im Ballbesitz. Und wenn wir den Ball einfach blind in den 16er schlagen, dann kann der Gegner ihn bekommen. Also hatte ich mich gegen Basel schon darauf eingestellt, dass wir viele dieser kurzen Ecken sehen werden. Ich glaube, es kam keine einzige. Und was noch schöner war, ist, gegen Basel war, ich will nicht sagen, jede Ecke gefährlich, aber es war sehr häufig, dass wenn der Ball reinkam von den Außen, dass ein HSVer den Ball an Schädel gekriegt hat und er ging Richtung Tor. Also der HSV strahlte da eine, ich nenne sie mal, Gefahr aus, die ich so noch nicht kannte. Das habe ich gestern zwar nicht in dieser Wucht gesehen, aber auch gesehen. Ne? Und ich möchte mal sagen, Basel ist jetzt nicht Schalke, ne? Und Basel war Vorbereitung und Schalke war ein Punktspiel. Schalke ist das vielleicht noch ein bisschen stärker angegangen als Basel vor einer Woche, hat nicht ganz so viel zugelassen, aber ich glaube, dass die Standardsituationen für eine Waffe sind des HSV in dieser Saison. Also, dass die Ecken besser werden, als wir sie aus den letzten Jahren kannten und dass wir, wenn wir Freistöße kriegen werden mit Leibold von rechts, mit Kittel von rechts, von links, das kann richtig gut werden. Da freue ich mich schon drauf.
Also bitte, notier dir mal jetzt diese Minute, wo du das gesagt hast, dann hören wir uns das am Ende der Saison nochmal an. Und ich bin der Erste, der dich feiert, wenn du recht hast.
Sehr schön. Ja, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Ja, also diese Ausgleichsszene war und diese 2 Minuten, die danach kamen, waren fantastische Spielminuten, der Freistoß. Ich habe mich richtig gefreut, dass das 100. Foul dieses Schalkers Flick, Florian Flick hieß der, glaube ich, oder junger Spieler, der hatte, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit gelb gesehen und der hat immer wieder gepiekst und gefoult und sein Foul gegen, jetzt weiß ich leider nicht mehr gegen wen, führte zu diesem Freistoß. Und ja, Leibold hat schön Maß genommen. Ich hätte ihm auch gegönnt, dass das Ding direkt reingeht. Das wäre ein sauschönes Tor gewesen. Aber für Glatzel, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, ist es natürlich auch irre wichtig, dann da am rechten Fleck zu stehen und den da irgendwie nach Beron-Art reinzustochern mit seinem, genau, mit seinen langen Schlappen. Das war sehr, sehr wichtig für ihn, für das Selbstvertrauen. Ja, und keine Minute später hat Jatta da fast noch eine Torchance und dann nochmal 20 Sekunden später könnte es aber auch schon wieder 1-2 aus Sicht vom HSV stehen. Also das war dann eine Glanztat von Heuer Fernandes und auch nicht seine letzte an diesem Tag. Das war, ja, hat Spaß gemacht. Das ist ein richtig geiles Zweitliga.
Genau, das waren diese 10 Minuten, wo es echt hin und her ging, ne? Ja, die waren großartig, das stimmt. Das hat Spaß gemacht.
60. Minute, Entschuldige. Da muss ich gerade sagen, Terodde trifft irgendwie aus 1 Meter Entfernung 2-mal den Pfosten. Also,
es war ein Pfosten, ne?
Ja.
Hab ich auch gesehen.
Wahnsinnige Szenen, die sich da abspielten. Und entweder Pfosten oder eben Daniel Heuer Fernandes. Ne? Wir haben ihn oft genug kritisiert. Nicht in der letzten Saison, da hat er ja nicht gespielt, aber in der vorletzten Saison, hätten wir gerne einen anderen Spieler im Kasten gesehen. Aber jetzt, meine Herren, gutes Spiel von Daniel Heuer Fernandes, dann muss man ihn auch mal loben, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also der hat ja ein unglaubliches Spiel gemacht. Ja, also wenn du mir die Garantie gibst, der spielt jetzt 34 Spiele oder die nächsten 33 Spiele so wie gestern, dann würde ich auch sagen, bitte keinen weiteren Torhüter mehr verpflichten. Reicht. Aber ja, als HSV-Verantwortlicher musst du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen anders denken. Ich bin gespannt. Also das wird sicher noch ein bisschen für Unruhe sorgen da beim HSV, aber gucken wir jetzt einfach nur aufs gestrige Spiel.
Ja,
das
natürlich.
Das finde ich auch ganz großartig. Ich habe mich auch für ihn echt, echt gefreut, muss ich sagen. Also das scheint ja auch in der Mannschaft da ganz gut anzukommen. Und das freut mich einfach für ihn.
Ich habe ihn ja auch nicht einmal meckern hören. Ich glaube, er hat seine Rolle als Ersatzkeeper gut angenommen.
Ist und das bei Hannen-Ulreich,
naja.
Jetzt mal ehrlich.
Ne? Der sich ja jetzt zu fein war, nochmal ein Jahr zweite Liga ranzuhängen. Also insofern.
Ja, den hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gewollt. Ich wundere mich halt, dass Bayern den zurückgenommen hat, weil das meine ich jetzt wirklich. Ich versuche, ich weiß, ich kann es nicht, aber ich versuche da, das irgendwie neutral zu sehen. Aber ich glaube, der Ulreich, also ich würde mal so sagen, wenn heuer Fernandes letzte Saison im Tor gestanden hätte, wären wir auch nicht schlechter als Vierter geworden.
Nee.
Also ich finde nicht, dass der Ulreich uns ein paar Punkte geholt
Nee.
Also der hat uns vielleicht ein paar geholt, aber der hat uns auch wieder ein paar eingeschenkt. Das wissen wir alle. Und das war für mich die größte Enttäuschung. Weil als ich hörte, Ulreich kommt zum HSV, habe ich gedacht, geil. Also ja. Richtig. Geil.
Das ist der Kader, mit dem man aufsteigen könnte.
Also, ja, ne, so mit Jordan vorne und hinten Ulreich, alles klar. Ja. Aufstieg ist eigentlich jetzt schon perfekt.
War so, schon.
Und Terodde hat es halt geliefert und Ulreich gar nicht.
Ja, genau. Ne. Und jetzt geht er zurück zu Bayern. Ich meine, das ist ja klar. Also er wird nie spielen, es sei denn, Neuer verletzt sich oder weiß nicht, in der Champions League bist du nach 4 Spielen wieder in der Gruppenphase schon durch, dann wird er nochmal 2 Einsätze kriegen. Ansonsten wird er ja nicht spielen. Und von Bayern war das gar nicht unschlau, sich so einen Spieler dann dahin zu gehen.
Aber nach der Saison beim HSV und mit den Fehlern, das weiß ich auch nicht. Also, naja, gut, es soll nicht unser Problem sein. Wollen wir schnell weitergehen im Spiel? Also der HSV war die bessere Mannschaft. Dennoch gebe ich zu, habe ich so ein paar Minuten vor Abpfiff gedacht, ein 1-1 ist auch okay, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, einmal so ein langer Ball auf Terodde und das Ding verlieren wir hier noch. Also wenn du mir in der 85. Minute gesagt hättest, hups, hier 1-1, ein Tüten, ja oder nein, hätte ich auch gesagt, ja okay, machen wir. Gut, dass man nicht auf mich hört, denn dann kam wirklich ja eine Kombination aller Einwechselspieler.
Ja. Also
erst Kittel, dann auf Rohr, Maximilian Rohr. Ich wusste bis gestern Abend 22 Uhr nicht, noch niemand, dass es diesen Menschen überhaupt gibt und dass der ein HSV-Trikot trägt. Da musst du mir jetzt gleich ein bisschen was von erzählen. Wer ist Maximilian Rohr?
Ja, Maximilian Rohr ist
jetzt gleich aktuell von Sascha hier in diesem Podcast. Ja. Und Rohr dann auf Haier und der trifft zum 2-1. Wie geil. Habe ich laut geschrien.
Ja, davor hätte man halt noch erwähnen müssen, dass die Wechsel kamen. Ne? Das war der nächste Höhepunkt. Tim Walter wechselt aus, 67. Minute. und wie er ausgewechselt hat, da habe ich erstmal gedacht, okay, diese Wechsel sehen jetzt für mich im Grunde erstmal so aus. Also die an der 67. und in der 71. Haier für Reis, Rohr für Kinzombi, die sehen für mich aus, okay, Ergebnis halten, frische Leute bringen. Und vorne sind Glatzel und Winsheimer sowieso, die haben sich kaputt gemacht, die machen eh nichts mehr. Wir sind nicht mehr mit dem 1-1 zufrieden. So sahen die Wechsel für mich aus. Okay. Ja, und wir wurden eines Besseren belehrt, ne? Das muss man schon sagen. Denn ein paar Minuten später kam hier der Dene Kaufmann, sehr agil, gefällt mir sehr gut, der Mann. Und natürlich Sonny Kittel, ne, der Spielentscheider für die eben genannten Winsheimer und Glatzel. Und da kamen dann auf einmal, also binnen 10 Minuten, 4 neue Kräfte und die haben da ja nochmal richtig Alarm gemacht. Diese Szene, Kittel, Dattel, also die du eben angesprochen hast, 86. Da dattelt Kittel gegen 2, 3 Leute, dattelt er sich so frei, dass er diesen Pass auf Rohr schießen kann. Rohr ist übrigens, kommt aus der 2. Ich kann nicht viel über ihn sagen. Ich habe ihn letzte Woche gegen Basel zum ersten Mal spielen sehen. Dachte ich mir, guter Mann, gutes Talent, mal sehen, was aus dem wird. Dann geh nach Hause und guck in den Computer und seh, der ist schon 26. Also der hat so eine so späte Karriere beginnt hier gerade.
26?
Ja, okay. Und das finde ich ja auch wieder sehr lustig. Also Jonas David, 18 Mal abgeschrieben und jeder fragt sich, warum der nicht schon längst wieder verliehen wurde, ist plötzlich Stammspieler in der Innenverteidigung. Ein 26-Jähriger aus der 2. Truppe ist Einwechselspieler und macht hier... belohnt den Trainer für diese Entscheidung mit dieser Szene. Gefällt mir ausnehmend gut. Jedenfalls, Rohr passt dann direkt weiter zu Haier, der mit seinem schwächeren Fuß, mit dem linken Fuß, dann ihn da irgendwie komisch in die Ecke reinzwirbelt, aber ist ja egal, wie der Ball reingeht. Fantastisch gespielt. Also vielleicht die beste Szene des Spiels, also zusammengespielt.
Ich dachte schon, du sagst der Saison.
Nein, um Gottes Willen. Da wird noch so viel kommen. Na, aber das war schon, wenn du in der 86. Minute auch da wieder, ne, vor 20.000 auf Schalke so eine Szene mit den Spielern hinkriegst, perfekt.
Wunderbar. Nein, mega, mega, mega. Und wir haben ja, Kittel ist ja auch so ein echter Unterschiedsspieler. Ne? Ja. Wir haben uns oft genug über ihn aufgeregt, wenn er halt so ein bisschen lustlos über den Platz läuft. Ja. Aber wenn der Bock hat, das ist ja ein so geiler Kicker für die, eigentlich zu gut für die zweite Liga. Richtig, richtig toll.
Ja. Und auch.
Und ja, ich will damit immer nur sagen, ich hoffe einfach, dass der sagt, ey, ich glaube, ich habe jetzt Bock, noch 33 Spiele genauso zu spielen wie gestern. So, dann ist das super. So, ne? Aber
ich finde es auch gut, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Ne? Er kam ja aus einer Verletzung raus. Und dann erstmal schön die anderen, den Gegner müde spielen lassen und dann kommt Kittel und sieht da so auf, alles richtig gemacht. Ne?
Und es war ja noch nicht zu Ende. Was für ein geiler Pass auf Jatta, oder?
Also solche Pässe siehst du wirklich vielleicht 3 in der Saison bei allen 306 Spielen. Ne? Also so ein feiner Ball zwischen Abwehr und Torwart, wo keiner der beiden Parteien weiß, soll ich rauskommen, soll ich noch mehr nach hinten? Nee, die wussten ja gar nicht, was los ist. Und die HSV-Stürmer haben es beide richtig gemacht. Ich weiß nicht, wer der zweite war. Ich glaube, Kaufmann auch wieder. Aber der Ball kommt auf Jatta und hat natürlich leichtes Spiel, aber bombt ihn dann auch schön rein. Das sieht natürlich auch irre geil aus. Und Jatta, den ich eigentlich schon nicht verteufelt habe, aber der mir im Grunde leid tut, weil er bis jetzt, finde ich, ein Verlierer dieses Systemwechsels ist. Ja, da für mich klassischer Flügelstürmer. Tim Walter setzt nicht auf Flügelstürmer. Trotzdem setzt er aber auf Jatta, was ich gut finde. Aber Jatta braucht, glaube ich, noch eine ganze Weile, um sich in diesem System zurechtzufinden. Aber ist dann da in der, ja, war es denn schon die 90. Ich glaube, ja, wirklich belohnt worden mit diesem geilen Tor. Und das hat mich natürlich gerade für ihn irre gefreut, ne?
Weil das war so ein schöner Schlussakt. Das ist gut, dass du das gesagt hast, weil Jatta kam in der ersten Halbzeit gar nicht vor, null.
Nee.
Ich habe wirklich mich gefragt, spielt der überhaupt? Weil ich habe den gar nicht gesehen.
Ja.
Und das meinte ich vorhin, wenn du als Trainer vielleicht in der Halbzeitpause die richtigen Entscheidungen triffst. In der zweiten Halbzeit war Jatta sehr präsent und hat dann seine super Leistung in der zweiten Halbzeit auch mit diesem geilen Tor gekrönt. Da muss man dann sagen, alles richtig gemacht.
Ja, ja, also ich hätte Jatta und auch Kinsombi zur Halbzeit wahrscheinlich ausgewechselt.
Ja, ja.
Und siehe da, ne, wäre gar nicht so eine dolle Entscheidung gewesen.
Nee, wäre wohl nicht so.
War alles gut. Ein Trainer, der gewinnt, macht alles richtig und insofern hat Walter alles richtig gemacht. Und selbst nachher im Schlusskreis, ne, warum sie so gelächelt oder gelacht und applaudiert haben, da hat er ihnen ja gesagt, irgendwie morgen früh, also heute, nochmal auslaufen und habt ihr erstmal 2 Tage frei. So, und deswegen waren sie alle so am Jubeln und das hat er
dann
auch gesagt. Ne? Lässt gleich wieder schleifen, sagst du, ne?
Höchstwahrscheinlich muss er auch gleich wieder in Urlaub. Und dann übernimmt ihr meinen Co-Trainer, ich komme dann nächste Woche Freitag wieder.
Das ist nicht Van Marwijk, genau.
Nee, ich dachte, er hätte gesagt, oder dann war das vielleicht aber auch bei Sky, dass das kommentiert worden ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, inhaltlich hätte er gesagt, dieses Spiel ist ein sehr gutes Beispiel, dass wir in dieser Saison nicht nur 11 Spieler brauchen, sondern wir brauchen 15, 18, 20. Ja, wir müssen, jeder muss hier seine Rolle spielen. Denn wir haben es ja gesehen, durch die Einwechselspieler kam nachher tatsächlich noch mehr Qualität wieder rein, die auch deswegen profitiert haben, weil die Spieler davor, die ausgewechselt worden sind, auch ihren Job gut gemacht haben, Schalke müde gelaufen sind und. Also insofern war das ein kollektiver Sieg, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das hätte ich mir viel lieber gewünscht, dass er so etwas sagt, als ihr habt dann 2 Tage frei. Aber gut.
Okay. Das hat er Ihnen ja vielleicht auch gesagt, wir wissen es ja nicht. Aber das wissen die im Zweifel ja auch selbst, die Spieler. Das war eine für mich, man sagt ja so schön, geschlossene Mannschaftsleistung mit Ausreißern, mit wenigen Ausreißern nach unten so ein bisschen. Die genannten Spieler haben dann in der zweiten Halbzeit aufgeholt und mit einigen guten Ausreißern nach oben, was uns dann vielleicht ja auch möglicherweise jetzt schon zu unserer, wenn man so will, zur nächsten Kategorie bringt, wenn wir drüber sprechen wollen. Und haben wir nur der HSVer?
Ja, wir werden den natürlich nicht offiziell im Podcast mehr haben, aber natürlich, wer uns hört, wer uns folgt, wenn ihr Bock habt nach dem Spiel, schreibt, mein, nur der HSVer ist der und der und dann gucken wir natürlich, kannst du das mal machen? Hat das jetzt irgendjemand vielleicht gemacht sogar, aus Spaß?
Es war tatsächlich einer da, gemacht hat, aber er hat sogar den Hashtag nur der HSVer benutzt. Wunderbar, der liebe Markus Keller, ohne dass wir darauf hingewiesen hätten, hat er sich, ich glaube, heute gemeldet. Ja, heute hat er sich gemeldet und er hat gesagt, dass sein nur der HSVer Daniel Heuer-Fernandes war.
Ja, sehr gut. Ja? Meiner auch. Meiner auch. Also dir auch?
Ja, da, ich glaube, da gibt es keine, also wenn ich jetzt einen nehmen muss, einen anderen, dann versuche ich einen anderen zu finden, aber das war schon ein sehr starker Auftritt, das darf man ruhig so sagen.
Guck mal, da kriegt er gleich, schreibt das mal irgendwo auf einen kleinen Notizzettel. Irgendwie, wer weiß, wie viele Folgen wir in diese Saison aufnehmen und wer weiß, wie viele Hörerinnen und Hörer wir haben, die dann einfach aus Sympathie nach einem Spiel dann schreiben, mein Hashtag nur der HSVer und dann lesen wir das.
Ja, also wir können, ich hab jetzt notiert, Daniel Heuer-Fernandes hat die Stimmen von dir, von mir und von der gesamten Community
bekommen. Von allen
keine andere Stimme, ne? Nur
die HF. Ja, wunderbar. Okay, aber abschließend zu dem Spiel muss ich sagen, und da würde mich jetzt wirklich deine Meinung interessieren, weil du mehr, glaube ich, taktisches Gefühl hast als ich, auch wenn wir beide hier immer wieder betonen, wir sind mehr Fans als Experten. Ja. Ich mache mir, also mir haben die Interviews nach dem Spiel mit Schonlau und mit Walter nicht gefallen. Ich mache mir schon Sorgen, dass dieses das Walter-System ist, also mutig spielen, wird immer ganz oft gesagt, positiv, offensiv denken. Meine Fresse, also wenn wir so taktisch, das taktisch beibehalten, dann befürchte ich, stehen wir vor einer ganz schwierigen Saison, weil dann werden wir relativ schnell ausgeguckt und auch ausgekontert. Und gerade Mannschaften, die nicht unbedingt ein Spiel machen wollen, die defensiv sehr stabil stehen, die kontern uns dann zwei, dreimal aus und wir kriegen dann vorne nichts gebacken. Ich finde, das ist sehr schwierig. Also ich hoffe, dass der HSV zwar den Mut behält und auch, wie du es vorhin gesagt hast, mal andere Standards oder mal nicht mit Außenstürmern, mal anders das Spiel denken. Okay, das ist in Ordnung. Aber wir müssen in der Defensive dramatisch stabiler werden. Das war wirklich manchmal vogelfrei. Also wir haben gerade gesagt, nach dem 1:1, wie dieser Schalke-Spieler da mehr oder weniger alleine auf unser Tor zulief, weil wir hinten völlig ungeordnet waren. Und da gab es noch so ein paar andere Szenen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen. Diese Walter-Taktik, wenn sie es denn sein sollte, die ist vielleicht voller Spektakel, aber damit, glaube ich, werden wir nie einen der oberen Plätze am Ende erreichen. Also das würde mir jetzt schon Sorgen machen.
Also diese Sorge habe ich noch nicht, aber ich meine, wir haben jetzt ein Spiel damit durch, ne? Aber im Vorwege wurde auch schon von Twitterern gesagt, die Walter deutlich besser kennen als ich. Ricky zum Beispiel, VfB Stuttgart-Fan Ricky, der hier auch einmal dich so gut vertreten hat, als du mal nicht konntest, den habe ich mir als Gast dann reingeholt. War eine Folge über Hannes Wolf damals. Viele Grüße, Ricky. Und auch noch viele andere weitere haben gesagt, dass das System von Walter bei den Fans des Vereins, wo Walter gerade angestellt ist, ne, zu Herzinfarkten führen wird. Also es wird immer aufregend auf jeden Fall und der Puls wird den Fans immer nach oben gehen, weil der einfach so angelegt ist, dieses System mit diesen wechselnden Positionen und so weiter. Ich bin aber längst noch nicht so weit, im Gegenteil, nach dem Sieg erst recht nicht zu sagen, dass das ein System ist, mit dem wir am Ende keinen Erfolg haben werden. Also da warte ich erstmal gepflegt ab. Das ist ein System, mit dem auch erstmal der jeweilige Gegner zurechtkommen muss. Also unsere Spieler als Erste natürlich. Und man hat gesehen, siehe erst 20 Minuten, dass das eine Weile braucht. Und es wird uns sicherlich auch noch ein paar Spiele beschäftigen. Aber ich sag mal, wenn dieses System angenommen und die Spieler eingespielt sind und eingestellt darauf, dann kann das dazu führen, dass es unsere Gegner aber nicht sind und dann kann uns das Spaß bringen, würde ich sagen. Also ich warte nochmal ab, ne? Ungeachtet davon wird er sein System nicht ändern, nur weil wir nicht damit zufrieden sind. Also dieses 4-4-2 mit Raute jetzt wieder mal ist für uns HSV neu, für Tim Walter ist es aber nicht neu und er weiß, was er tut und bin guter Hoffnung, dass auch seine Spieler irgendwann wissen, was er da tut, was er damit tut.
Ja, aber er muss, also wie gesagt, mir haben die, ich war gut gelaunt nach dem Schlusspfiff, klar, 3-1 gewonnen, super, und dann kamen die Interviews und da habe ich dann echt so ein bisschen auch schon wieder so einen Beigeschmack bekommen, wo ich so denke, um
Ja.
Gottes Willen, wenn ihr das, auch der Schonlau, ja, der hat ja dann bei Sky gesagt, irgendwie, ja, das ist unser Trainer, wir sollen immer mutig sein. Klar, wenn ich weiter vorne bin, dann werden wir auch in der Saison noch das ein oder andere Tor mehr kassieren, aber es ist egal, weil wir wollen unberechenbar sein, wir wollen mehr Tore schießen als der Gegner. Und da habe ich das mir so angehört und habe ich gedacht, um Gottes Willen, das finde ich schwierig. Generell haben wir ja, ich meine, welcher Verein kann das besser sagen als wir, als unser Verein. Immer wenn wir Trainer haben, die mit einem System erfolgreich sind, spätestens in der Rückrunde werden wir dann ausgeguckt und kriegen deutlich weniger Punkte als in der Hinrunde, wo es vielleicht für den einen oder anderen Gegner noch etwas neuer ist. Also ich hätte gerne einen Trainer, der spektakulär nach vorne spielen lässt, aber der dann auch weiß, während eines Spiels oder bei einem bestimmten Gegner, okay, jetzt mal andere Taktik, jetzt mal hinten Zement anrühren und nichts mehr zulassen. Das
Ja, klar.
hoffe ich, aber da irgendwie, also das ist das einzige Fragezeichen nach dem gestrigen Spiel, wo ich so denke, oh Gott, also
Also, aber nach einem
das ist
Spiel kannst du halt
schwierig.
auch noch nicht,
Ne?
genau.
Denn wenn es gut läuft, okay, klar,
Ja.
ne? Wenn hätte, aber. Aber wenn Terodde nicht zweimal den Pfosten getroffen hätte, sondern in der Szene auch noch den Ball reingeschippt hätte, ja, dann hätte der HSV vielleicht genauso gleich gespielt, aber vielleicht dann nicht mehr noch zwei Buden gemacht und schon würden wir völlig anders über dieses Walter-System denken. Jetzt ist es gut gegangen, aber naja,
Da
also.
sind wir dann wieder beim Ergebnissport, ne?
Richtig.
Ne, und wenn du gewinnst, machst du alles richtig. Aber die Aussage von Schonlau, ich sag's mal, ich sag's ungern, aber ich muss es mal sagen. Es ist doch jahrelang so gewesen, dass wir immer, also wenn wir ein bisschen neidvoll Richtung Bremen geguckt haben, dann deshalb, weil auch dort immer die Marschroute war, lieber ein 5-3 als ein 1-0. Ne? Also Spektakel, Tore. Das wollen wir sehen. Und wenn wir dann jetzt hinten eben auch mal welche einfangen, Hauptsache weniger als wir vorne schießen.
Dem ist ja ein super Beispiel. Welcher
Ja.
Ligaspiel nochmal?
Ich wusste es, ne? Aber es ist ja so, wie es ist. Das ist ja genau letztlich das, was Schonlau da gestern dann offenbar gesagt hat. Ich habe es nicht gehört. Ich kann auch mit einem 5-2 oder mit einem 3-1 besser leben als mit einem Zitter 1-0-Sieg. Und dann sagen, oh, hätten wir die nicht reingemacht, wäre der nicht noch über die Linie gedröppelt. Ne? So haben wir den Gegner mit 73% Ballbesitz dominiert und drei Dinger gemacht. Das bleibt am Ende auch stehen. Man kann ja immer alles von beiden Seiten sehen. Ne? Also auch kein schlechter Auftakt.
Gut, also wir, Sascha, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Wir nehmen ja viel länger auf als gedacht,
Das stimmt.
aber wir haben uns A, auch länger nicht mehr hören lassen, B, haben wir beide uns auch lange jetzt nicht gesehen und ich hoffe, für den einen oder anderen von euch ist das ja auch ganz angenehm, dass wir ja mal so ein bisschen länger plaudern. Ich wollte zum Schluss noch ein bisschen über die, wie sagt man, Nebenthemen sprechen.
Du hast ja, ich muss dir ins Wort fallen. Du hattest mir ja gestern während des Spiels gesagt, bitte notieren für morgen.
Ach ja.
Und dann hast du mir vier Themen.
Okay, genau, sehr gut, sag mal.
Pass auf, die Themen sind Tusche.
Tusche, genau.
Dann das neue grafische Layout. Und dann hast du mir noch was von einer LG-Werbung erzählt und von HW4.
Ja, HW4. Ich weiß, du hast wohl Fuß genossen bei Sat.1. Wir hatten Hansi Küpper mit Co-Kommentator HW4, weil er Kapitän war bei Schalke und Kapitän beim HSV.
Gute
Und
Wahl.
das war gar nicht so uninteressant. Der hat übrigens am gestrigen Freitagvormittag seinen A-Trainer-Lizenzschein gemacht und
Ach du
abends war
Scheiße.
dann Kommentator und ich
Oh.
finde HW4 das echt ganz gut hinbekommen. Also
Dann
das.
weißt du ja schon, wer Tim Walter im März dann beerben wird, ne?
Genau. Aber
Okay.
sag mal, wieso Sat.1? Ich habe das ehrlich überhaupt nicht mitbekommen, dass Sat.1 wieder Fußball überträgt. Wie kommt das?
Ja, wir haben ja die Rechte diese Saison bekommen. Die übertragen einiges, zum Beispiel auch den DFL Supercup, das Auftaktspiel der ersten Fußball-Bundesliga und unter anderem auch dieses Spiel. Das war im Rechtepaket mit
Aber die
eingepreist.
machen jetzt nicht regelmäßig ein Spiel am Wochenende oder
Nein,
nein.
nein, 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 den Auftakt zur zweiten Liga. Ne? Nein, nein. Also das waren mehr oder minder einmaliges Vergnügen, das ich mir dann auch geben wollte, weil ich ja wusste, du guckst Sky. Wir wollen ja das Spiel auch immer aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Deswegen habe ich natürlich in den sauren Apfel gebissen, ne, und auf Tusche und Konsorten verzichtet. Und habe mir dafür dann Wolf Fuß angetan im Zusammenspiel mit Hannes Wolf, der die Taktik dann seziert hat.
Wie war es denn?
Ja, also der HSV hat gut gespielt ab der 20. Nein, also es ist schon so, es war jetzt auch nicht so schlimm, aber wenn du weißt, dass Wolf Fuß kommentiert, dann weißt du eben auch, was dich erwartet. Ne?
Natürlich ist der omnipräsent. Wolf Fuß ist so ein bisschen die Helene Fischer der Fußballkommentatoren.
Ja, ja, ne?
Aber ich finde, im Gegensatz zu Helene Fischer, wo ich die Musik fürchterlich finde, finde ich Wolf Fuß als Kommentator trotzdem gut. Und dass er halt jedes Wochenende und auch in der Woche ständig kommentiert und man natürlich irgendwann natürlich alle Sprüche auch 3, 4, 5, 6 hört. Und wenn du dann auch noch vielleicht noch FIFA spielst auf der PlayStation, und dann hörst du den auch noch. Klar, der ist omnipräsent, aber und dass man dann jemanden überhören kann, ne, kann ich auch nachvollziehen. Es bleibt aber am Ende unterm Strich dabei. Ich finde, er ist trotzdem ein guter Fußballkommentator, der meiner Meinung nach einer der wenigen ist, der die Mischung hinbekommt aus sachlicher Information und auch mal überspitzter Emotion. Und das finde ich ganz cool.
Das ist richtig. Also Wolf Fuß hat sicherlich was auf dem Kasten und ist, was du im Vorwege sehen konntest, auch, ich glaube, privat auch ein ganz angenehmer Mensch. Das kann ich zum Beispiel von Leuten wie Marcel Reif oder wie auch immer nicht behaupten, den Eindruck, den sie so geben. Also Fuß gefällt mir erstmal so, der kann auch was. Es ist natürlich auch Sat.1 powered by emotion, ne? Auch er haut da mal gern einen raus und wenn dann nach 9 Minuten das gesamte Walter-System, jetzt habe ich zum 20. Mal heute gesagt, egal, in Frage stellt, weil man nun gerade 0-1 hinten liegt und noch eine Chance zugelassen hat, dann denke ich mir auch, naja, geht's eine Spur kleiner. Vorher wurde es noch gelobt, wie innovativ das möglicherweise sei. Und jetzt ist es schon, also es geht gar nicht, ne? Und das nach nicht mal 10 Minuten. Aber letztlich war das vollkommen okay und ich glaube, das ist noch nicht, also Fuß ist keiner dieser Abgehobenen, ne? die sich selbst irgendwie so eine halbe Stufe über dem Fußballpöbel sehen und das ist immer ganz angenehm. Also insofern hat das Spaß gemacht, es war okay. Obtenhövel finde ich auch nicht schlimm. Insofern war das eine gute Mischung, auch auf Wolf war sehr unaufgeregt, Hannes Wolf, ne, als Ex-HSVer und insofern passte das gestern schon. Ne? Okay. Werbung natürlich. Ne?
Achso, ja, gut.
Das hast du bei Sky ja auch.
Ja. So, ja, Sky höchstwahrscheinlich nicht so viel wie Sat.1. Die sind, das ist natürlich eine andere Situation. Wir aber bei Sky, wir haben uns halt wieder mit Tusche vergnügen dürfen. Und ich habe das ja ernst gemeint in der letzten Saison, dass ich sage, ich habe über diesen, nicht über den Mensch Tusche, aber über den Fußballexperten Tusche, meiner Meinung nach völlig zu Recht abgelästert, weil das ganz furchtbare Phrasen sind, die der immer raushaut. Ja. Aber, und das stimmt halt auch, und ich meine das auch so, wie ich sage, ich habe mich letztes Jahr an ihn gewöhnt. Ja, ich irgendwie muss ich zugeben, wenn ich höre, Tusche ist wieder da, kommt mir auch ein kleines Grinsen ins Gesicht und ich denke, ach, weißt du was, die ganzen Sprüche, die er da raushaut, irgendwie so ganz unsympathisch ist er nicht. Und ich glaube, ich hätte Tusche auch gerne als Nachbarn. Ich glaube, das ist ein positiv denkender Mensch und der hat halt seine Art zu sprechen. Da brauchte ich mal 3 Jahre, um mich dran zu gewöhnen, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt finde ich den gar nicht so schlecht und der hat dann wieder seine Sprüche rausgehauen, so wie man es kennt. Alles in Ordnung, aber wo ich wirklich, aber wo ich schon vor dem Spiel gedacht habe, oh, was ist denn jetzt hier bei Tuschel los? Mhm. Er hat dem HSV unterstellt, da ist schon wieder Unruhe im Verein. Ne? Der Walter setzt nicht auf wie heißt unser älterer Verteidiger?
Auf Leistner.
Leistner, genau.
Ja, ja, ja.
Er setzt nicht auf Toni Leistner, sondern dieser junge David und das kommt nicht gut an und da ist schon wieder Unruhe. Jetzt wissen wir ja, wenn man halt Tusche ein bisschen länger verfolgt, dass Tusche und Leisner enge Buddies und Kumpels sind. Mhm. Also er hat sich da dann irgendwie wieder so ein bisschen für seinen Kumpel positioniert. Ich fand, das war ein bisschen sehr durchschaubar und flach. Ja. Und hat dann wieder dem HSV irgendwelche Unruhe attestiert. Und nach dem Spiel, und das fand ich dann schwieriger, muss ich wirklich sagen, hat Tusche doch tatsächlich mehrmals gesagt, dass das ein glücklicher Sieg ist vom HSV und Schalke war die bessere Mannschaft.
Ja,
und da habe ich mich dann wirklich gefragt, welches Spiel hat der denn da jetzt gerade gesehen? Also das habe ich jetzt nicht gesehen. Also klar, das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können, da stimme ich Tusche zu. Ne? Hashtag, wie der eine Schalke-Spieler da alleine vor Ferro stand und Ferro wunderbar gehalten hat, dann natürlich Doppelpfosten von Terodde, das haben das ja alle schon jetzt 17 Mal gesagt. Noch einmal, klar, davon hätte auch einer reingehen können und so weiter. Aber deine 73% Ballbesitz, auch so wie ich dieses Spiel gesehen habe, würde ich sagen, also wenn eine Mannschaft den Sieg hier verdient, dann war es der HSV. Wie kann Tusche als Experte mehrmals nach dem Spiel sagen, dass das höchst glücklich war und der HSV definitiv nicht die bessere Mannschaft? Dann kommt diese Aussage mit Toni Leisner mir wieder im Hinterkopf, dann denke ich, also kriegen wir jetzt so eine Saison, wo er so ein bisschen eher Anti-HSV ist, finde ich dann auch schwierig, glaube ich.
Ja, aber wenn das die Probleme sind, dann soll Tusche ruhig Anti-HSV sein. Also ich glaube, Leisner ist ein schwerer Stein. Man munkelt ja auch irgendwie, dass er möglicherweise noch den Club verlassen wird. Ein bisschen ist das Transferfenster ja noch offen. Und wenn einer nicht spielt oder wenn er so wie Onana zufällig jetzt kurz vorher eine Verletzung hat und deswegen nicht spielen kann, dann sind das ja immer schon so Vorzeichen, ne?
Onana haben wir ja wohl Lille, glaube ich, die ihn ja für mehrere Millionen kaufen wollen. Ich glaube, da geht es ja nur noch um Preis.
Und man muss mal ganz ehrlich sein, wie alt ist er, 20, 21, ist es völlig egal, wenn ein Spieler wie er, dessen Eltern oder dessen Familie 120 Kilometer von Lille entfernt wohnt, und wohl irgendwelche Krankheitsfälle da hat und er möchte ja näher dran sein. Und Lille nebenbei französischer Meister ist und die bei dir anklopfen. Natürlich willst du dahin. Da kannst du dem Jungen auch keinen Vorwurf machen, so gerne ich ihn auch beim HSV sehen würde. Also,
ja, Onana ist für mich der absolute Ausnahme, also der wie heißt das, Unterschiedsspieler.
Also, ja.
Mit Onana würde ich auch total gerne in die Saison gehen, aber da sehe ich auch, da geht es nachher nur noch ums Geld. Und das ist leider in der Situation, befindet sich der HSV schon seit vielen Jahren. Da sind wir nun mal, das müssen wir dann halt auch machen. Also das ist dann so.
Gott, ich meine, lass uns nochmal, wie lange ist es jetzt her? 3 Jahre her sein, wo wir gesagt haben, hier, Arp spielt eine gute Saison und dann geht er für 60 nach Tottenham oder so und saniert den Club. So haben wir doch gedacht. Und natürlich ist es jetzt viel, viel weniger Geld. Aber wenn da, was weiß ich, 8 Millionen, 9 Millionen rausspringen für einen Spieler, den wir vor einem Jahr ablösefrei aus Hoffenheims Zweiter geholt haben, dann ist das ein guter Deal für einen
HSV. Absolut, ja? Absolut.
Also insofern muss man da mal die Kirche im Dorf lassen.
Ne? Absolut. Ja. Okay, also Tusche werden wir jetzt noch ein bisschen weiter beobachten. Ne? Ja. Ob das vielleicht nur, keine Ahnung, andere Gründe hatte, warum er da so ein bisschen das merkwürdig kommentiert hat. Wir werden es sehen. Und dann, unglaublich schön, dass du das nochmal aufgeschrieben hast. Ich habe ja jedes Mal am Anfang der Saison Angst vor den Werbespots bei Sky, weil als Sky-Kunde seit vielen Jahren wissen wir, dass anscheinend Firmen oder Agenturen, wie auch immer, Werbeblocks für eine Hinrunde oder für eine ganze Saison buchen. Und du weißt, die Spots, die du jetzt so am Anfang siehst, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die jetzt jede Woche mehrmals pro Spieltag sehen musst. Na, da sind die Werbeanbieter wie Tipico und so weiter oder Sportwetten. Wetten ist unser Sport. Das ist der schlechteste Claim der Welt. Ne? Ey, was machst du denn als Sport? Machst du irgendwie Leichtathletik oder machst du Fußball? Nee, ich mach Wetten. Ey, sag mal, das ist so bescheuert. So,
Und ich weiß doch immer noch nicht, was Jimper ist. So, genau. Nur mal nebenbei.
Machen die Riegel, machen die Trikots, machen die Urlaubsreisen, wir wissen es einfach nicht. Aber und dann hast du manchmal so eine Saison, ich erinnere mich noch, das ist echt schon 10 Jahre, 15 Jahre her, an Tillmans Toasties, da habe ich heute noch Albträume, wenn ich an diesen Werbespot denke. Da gibt es manchmal so Werbespots, wo du denkst, ach du Scheiße, bitte jetzt nicht jede Woche und dann nicht in der Halbzeitpause und vor dem Spiel und nach dem Spiel. Und jetzt gibt es, und frag mich bitte, wer auf diese beschissene Idee gekommen ist, jetzt gibt es von LG ein Technikunternehmen, das unter anderem auch Waschmaschinen herstellt, einen Waschmaschinenspot, wo irgendwelche Frauen die Wäsche waschen, in wie so einem 40er-Jahre-Musical, irgendwie so ein Musical singen. Das ist so, so, so schlecht. Und du denkst so, ey, wie kannst du denn bitte diesen Spot senden und dann auch noch vor einem Fußballspiel? Also wenn das irgendwie vor dem ZDF-Fernsehgarten passiert oder, keine Ahnung, vor den 19 Uhr heute Nachrichten, wo du sagst, okay, da sitzt jetzt mein Publikum gerade vorm Fernsehen, die potenzielle Kunden sind für Waschmaschinen und die vielleicht auch gerne Musicals sich angucken. Okay, aber wie kommst du bitte darauf, das vor einem Fußballspiel zu bringen? Also ich sag jetzt mal, Alpecin, ein Männershampoo, damit du deine Haare behältst, das kann ich ja total verstehen. Das macht ja auch Sinn.
Ja.
Aber doch nicht ein Musical-Gesang, der dir Waschmaschinen verkaufen will. Ja, bitte komm auf diese Idee.
Ja, das, guck mal, dann hat es doch schon einen Vorteil gehabt, dass ich Sat.1 eingeschaltet habe, weil den Werbespot habe ich nicht gesehen.
Ja, aber auf Sat.1 hätte dieser Werbespot wahrscheinlich viel besser gepasst als
bei Sat.1. Ja, aber ich muss ihn höchstens 33 Mal noch sehen. Du wirst ihn dann 34 Mal sehen.
Ich habe ihn gestern, glaube ich, schon dreimal gesehen.
Sehr, sehr schön, wunderbar. Ja, abschließend vielleicht noch auch einer, dein letzter Punkt vielleicht aus diesem Segment, das Layout, das die Anzeigen, gestern, die genau, für Senioren gemacht wurden. Ja.
Genau, wir bei Sky hatten gestern den Vorteil, dass wir 90 Minuten lang im Bild dreimal das Bundesliga-Logo gesehen haben.
Dreimal so.
Links war das Sky-Bundesliga-Logo eingeblendet. Dann rechts, also bei uns war es rechts, ich glaube bei Sat.1, ich habe ganz, ganz, ganz kurz umgeschaltet mal für 10 Sekunden, da war es, glaube ich, links. Bei uns war es rechts, diese 9 großen, fetten Balken, da war dann auch nochmal das Bundesliga-Logo und unten rechts war dann nochmal so ein Wasserzeichen Bundesliga-Logo. Ja, also wie man das Logo der zweiten Bundesliga dreimal in einem Live-Bild sendet, habe ich nicht so ganz verstanden. Und diese Balken da oben, das war jetzt ja sehr befremdlich, weil es war so groß, ne?
Die sind so groß. Ja, gut, die einen sagen befremdlich. Ich freue mich ja immer über frische Optiken.
Ja, freue ich mich auch. Da sind wir beide in einem Boot.
Klar, die Meinungen gehen da immer auseinander. Die einen sagen seniorengerecht, die anderen sagen, das ist ja wie beim Football.
Das finde ich super, dass du das sagst, weil insgesamt, ich tat mich jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, dass das groß ist, aber ich gehöre vielleicht zu dieser Randgruppe, die sich generell freuen, wenn in der neuen Saison es grafisch auch mal ein bisschen anders ist. Und wir hatten jetzt die letzten Jahre so gut wie gar keine Veränderung. Genau das. Ja, das ist ähnlich übrigens, wenn ich FIFA spiele oder Pro Evolution Soccer, da gibt es so einige, die sagen, oh, immer diese Jahresupdates und dann sind nur mal die Menüs ein bisschen neu. Ich persönlich finde das schon geil, wenn die Menüs neu sind. Also ich feiere das. Und deswegen fand ich das gestern auch gut, aber es sind halt diese dicken beiden Balken mit dem Ergebnis, ganz cool. Rechts daneben dann dieses Logo der zweiten Liga, dieses Bundesliga-Logo. Aber wenn du es schon anders machst, Sascha, dann verstehe ich einfach eines nicht. Denn wenn du dir die Premier League anguckst, schon seit mehreren Jahren, dann haben die unter dem Premier League-Logo immer dann den Hashtag für das Fußballspiel.
Ja, das finde ich cool.
Und das macht ja auch Sinn, auch als Sender, weil dann sagst du, ey, da werden viele, die jetzt über dieses Spiel schreiben, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, die werden dann auch diesen Hashtag verwenden. Das zahlt ja am Ende auch wieder auf den Sender aus, der das Spiel überträgt und auf das Produkt Bundesliga für die DFL, auch wichtig. Also wenn du das schon veränderst, dann frage ich mich, warum hast du da nicht jetzt auch diesen Hashtag S04HSV
eingebaut? Ja, gut, dazu muss man natürlich sagen, dass das Bild nicht von den Sendern kommt, denn das Sat.1-Bild war in Nuancen anders, aber letztlich, also die Optik war dieselbe, wenn auch die Ecken anders platziert waren. Ich habe mir jetzt gedacht, also das Bild kommt ja von der DFL, meine ich. Da hat also weder Sat.1 noch Sky hat dann Einfluss auf die Optik der Logos. Und wenn jetzt Hashtags runterkommen, ich weiß gar nicht, ob sich die Sender wirklich drüber freuen, weil die Sender benutzen ihre eigenen Hashtags, zum Beispiel Hashtag Ransport, twittert unter Ransport. Und wenn jetzt ein anderer Hashtag, sagen wir mal S04HSV, ne, dann müsste man ja zusätzlich sagen, twittert nicht nur S04HSV, sondern auch noch Ransport. Das ist für die Sender vielleicht gar nicht so wichtig. Ja.
Okay, da setzt du einen Punkt, den akzeptiere ich. Aber als DFL hätte ich größtes Interesse, dass über mein Produkt möglichst viel in den sozialen Medien kommuniziert wird. Denn wie viele sind jetzt Fußball interessiert, aber jetzt keine Fans, sitzen vor ihrem iPad, vor ihrem Rechner und auf einmal sehen sie bei Facebook, Instagram, Twitter auf einmal diese ganzen Hashtags und sagen, oh Mensch, Werder Bremen spielt ja jetzt, gucke ich mir mal an. Ich glaube, als DFL hätte ich halt Interesse, diesen Hashtag zu setzen und ich würde es dann den Sendern halt auch so verkaufen, dass man sagt, wenn über das Spiel berichtet wird, wenn über das Spiel getwittert wird oder das Spiel, das ihr jetzt gerade live übertragt, dann zahlt das am Ende auch immer auf euch ein.
Ja, klar. Ja, werden wir sehen. Also spannend ist es auf jeden Fall. Aber optisch, ich mag es.
Das war das bei dir auch übrigens, ja, dann war das bei dir natürlich genauso, weil die Bilder, das ist ja die gleiche Agentur, die das dann überträgt. Das fand ich ein bisschen schwierig bei diesen Wiederholungen. Mhm. Das war dann so kachelartig irgendwie, ne? Da war das Zweitliga-Logo in der Mitte und dann kamen so kachelartig fast magentafarben. Da dachte ich schon, ist diese Wiederholung jetzt präsentiert von der Telekom? Man ist ja auch schon natürlich gebrandet
als
Kunde und Verbraucher.
Das wäre noch ein Ding, ne? Wenn sie alle was teilen. Ne? Dann will ich natürlich als zufriedener Magenta-Kunde, dass das auch auf Magenta gezeigt wird. Ne? Aber da zeigen sie Höhepunkt und so, Bundesliga zeigen sie ja eh. Oder in einer Konferenz zeigen sie da, glaube ich. So,
auch, und jetzt kommt dein großer Auftritt. Also diejenigen, die jetzt bis zum Schluss durchgehalten haben, hier in wir sind in der absoluten Finalphase dieser Podcast-Folge.
Ja.
Wann, wo bitte kann ich jetzt zweite Liga sehen, live, als Aufzeichnung? Ich glaube, da ist ja einiges neu. Also Sky, ich kann nur das sagen, was ich jetzt kenne. Sky ist der Zweitligasender.
Genau.
Übrigens, auch interessant, es war klar, dass Sky das gestern auch gesagt hat, es gab wohl eine Umfrage unter Fußballfans bei irgendeinem Sportdienst. Mhm. 2/3 der Befragten haben mehr Interesse an der zweiten Liga als an der ersten Liga. Das fand ich echt, jetzt traue keiner Statistik, die man nicht selbst gefälscht hat. Jetzt weiß ich nicht, hat man nur bei Traditionsclubs die Fanclubs angefragt oder wie auch immer.
Ja.
Das wissen wir natürlich jetzt alles nicht, aber eins ist ja klar, so attraktiv war die zweite Liga ja wirklich noch nicht, weil so viele Traditionsvereine, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ein Traditionsverein ein besserer Club ist als ein neu gegründeter Verein. Es geht mir hier um die Fanbase, es geht mir hier um, ne, also Fortuna Düsseldorf wird höchstwahrscheinlich viel mehr Fans haben als der VfL Wolfsburg, auch wenn der VfL Wolfsburg in den letzten 20 Jahren viel erfolgreicher war als Fortuna Düsseldorf. Es geht also jetzt nicht um gut oder schlecht, es geht einfach nur um, wie viele Menschen erreicht man, und da ist die zweite Liga natürlich wahnsinnig
attraktiv.
Und Sky überträgt alle Spiele, richtig?
Genau, das kann man so kurz runterbrechen. Also die Live-Rechte liegen komplett bei Sky, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, was Konserven angeht, ist auch ein großes Thema natürlich. Da ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Ich muss tatsächlich so ein bisschen ablesen. Und zwar die Freitagsspiele wird es freitags um 2 oder ab 22.30 Uhr auf dem Sender One geben. Also das ist so ein Minisender aus der öffentlich-rechtlichen Gruppe ARD, ne? Also One, ne?
Wie das englische Wort. Die haben dann eine Sendung da, oder was?
Genau, da gibt es dann die Highlights aus den Freitagsspielen der zweiten Liga. Die Sendung heißt passenderweise Zweite Bundesliga. und dann lese ich hier, also die Samstagnachmittagsspiele gibt es in der ARD Sportschau, oder beziehungsweise vor der gewohnten Sportschau 18:30 läuft ja ab 18 Uhr dann die zweite Liga und ich glaube die dritte Liga auch. Also dritte und zweite werden da geteilt. Und die Sonntagsspiele gibt es dann wiederum auch im ersten Sportschau am Sonntag um 18.30 Uhr. So, also eigentlich kann man sich darauf einigen, live Sky, Konserve, ARD plus ARD angeschlossen.
Keine Konserve mehr im Netz. Es muss so eine Konserve im Netz geben. Das war halt so schön bei The Zone, dass man da zeitlich unabhängig immer mal wieder sich die Highlights angucken konnte. DAZN hat aber nicht mehr die Rechte für die zweite Liga. Ich habe auch gestern mal DAZN eingeschaltet auf meinem
Also du kannst zum Beispiel in der ARD-Mediathek suchen. Da findest du zum Beispiel auch eine Zusammenfassung des gestrigen Spieltages.
Ah, in der ARD, das ist interessant, in der ARD-Mediathek.
Ja, und auch lese ich gerade von Krishan aus der Klönstuf, das soll es auch in der App geben. Ich denke, er meint die ARD-App, also im Netz findet man das. Und ich sehe hier gerade, wenn du hier in die ARD-Mediathek gehst, 15 Minuten Spielbericht über das gestrige Spiel. Das ist schon aller Ehren wert. Also das 15 ist cool. Minuten.
Und ich habe auch gehört, interessant, ich habe irgendwie gehört, dass ARD und ZDF in nächster Zeit ihre Mediatheken zusammenlegen wollen als eine große Plattform.
Ja, das habe ich auch mal gehört, aber vielmehr auch nicht.
Damit du gegen Netflix und Amazon Prime und so weiter, dass du dann einmal richtig groß auftrittst, bevor du das immer so in kleine Kacheln machst. Genau. Also könnte ja im Laufe dieser Saison interessant werden, sage ich mal.
Genau. Ne? Also, aber wie gesagt, im Netz findest du auch was.
Ehrlich gesagt, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil öffentlich-rechtlich ist dann auch frei, da brauchst du jetzt kein Abo abschließen. Genau. Und das ist interessant. Das werde ich mal verfolgen. Das war ein guter Hinweis jetzt zum Schluss.
Siehst du mal, ne? Service, Sascha. Ne? Ich hoffe, ich habe keine großen Fehler gemacht. Ne? So, wunderbar. Dann sind wir durch. Wir haben mal kaum, 75 Minuten haben wir hier knallhart analysiert.
Sehr gut.
Und alles nochmal Paroli laufen lassen, ne, wie man in HSV-Kreisen ja so schön sagt. Ne? Und ich glaube, wir haben nichts vergessen. Oder bist du der anderer Meinung?
Wenn ich ehrlich bin, ich hatte dir eine Halbzeitpause geschrieben, hier, darüber will ich sprechen. Und nach dem Spiel hatte ich noch ein, zwei Punkte, über die ich sprechen wollte. Hab's jetzt aber vergessen, wird auch nicht so ganz wichtig gewesen sein. Ich zumindest freue mich, dass wir es geschafft haben, wieder vors Mikrofon zu gehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch da draußen auch ein Stück weit gefreut habt. Wann es die nächste Nur der HSV-Podcast-Folge gibt, wissen wir in dieser Minute nicht.
Nee. Also ich kann nur so viel sagen, in diesem Monat nicht mehr. Aber wir haben ja auch schon den 24.07. und das nächste HSV-Spiel ist ja erst am Sonntag, den 1.08. Ne? Da spielen wir dann bei unseren Freunden. Oh, jetzt warte mal, ich darf jetzt keine Fehler. Wir spielen zu Hause. Genau. Bei unseren Freunden in Stelling spielen wir. Das Heimspiel gegen Dresden ist es ja. Bevor es dann wieder weitergeht, auch schon mit, vielleicht einem der wichtigsten Spiele der Saison. Das habe ich jetzt mal außer Acht lassen. Du hast recht, Sonntag, 8. August, dann DFB-Pokal, aber dann das nächste Punktspiel ist ja dann schon gegen St. Pauli.
Also jetzt ganz ehrlich, nach drei Spieltagen hat Dresden uns nicht aus dem Pokal rausgehauen. Also auch wenn die ein Drittliga-Aufsteiger sind, die liegen uns nicht, habe ich irgendwie immer so im Hinterkopf. Dann St. Pauli habe ich jetzt irgendwie vor kurzem gehört, ich glaube beim HSV Meine Frau Podcast, da haben sie ja Lasogga als Gast gehabt in der aktuellen Folge und da haben die irgendwie über das St. Pauli-Spiel gesprochen, wo wir 4-0 am Millerntor gewonnen haben. Ja. Ist auch schon ein bisschen her und das wäre der letzte Sieg gegen St. Pauli gewesen und das ist echt schon lange her. Also liegen uns auch nicht so. Insofern nach drei Spieltagen wissen wir dann ungefähr, ne? Dann spielen wir gegen unseren Lokalmatador. Wir spielen eine Mannschaft, gegen die wir eigentlich bisher nicht gut ausgesehen haben. Und gegen Schalke. Also ich sag mal, das ist ein schwerer Auftakt. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie viele Punkte wir nach dem dritten Spiel da haben. Ja. Und gegen wen spielen wir nochmal? Ich glaube, gegen Braunschweig, den Pokal. Ne?
Braunschweig ja gerade abgestiegen.
Auch nicht so angenehm.
Leicht nehmen darf man die sicherlich nicht.
Schenkt mit uns nichts.
Klar gab es jetzt am 34. Spieltag ja schon das Spiel gegen Braunschweig, ging es 4-0, ging es meines Erachtens aus. Und das besiegelte dann ja auch letztlich endgültig den Abstieg Braunschweigs.
Wir haben uns eine Rechnung offen.
Ja, ne? Und jetzt zum Abschluss nochmal 3 Euro ins Phrasenschwein. Ne? Der Pokal hat ja auch seine eigenen Gesetze. Ne? Man weiß es ja nicht.
Das habe ich noch nicht gehört. Das ist aber auch ein guter Satz.
Notieren wir mal. Tätowieren die auf den Unterarm. Ne? Mein lieber Obst, ich glaube, das war's für heute. Vielen Dank, ne, für deine Zeit. Ich bedanke mich bei dir und bei der Hörerschaft, die ja immer noch zahlreich vorhanden ist, obwohl wir uns so rar gemacht haben. Aber das kommt uns sehr zugute und ich glaube, das hört man möglicherweise der Folge dann auch an. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir wissen nicht, wann wir uns melden. Wir wissen aber, dass wir uns melden. Und bis dahin freuen wir uns und bleibt uns gewogen. Ciao HSV. Was sagt man denn sonst alles? Ciao und tschüss aus Hamburg. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Macht's gut.